Wenn ein Mann oben ohne im Schwimmbad oder am See liegt, dann denkt man sich wahrscheinlich erstmal gar nichts. Wenn jetzt aber eine Frau daneben liegt, auch oben ohne, dann fragt man sich vielleicht erstmal, ist das eigentlich erlaubt, als Frau oben ohne so rumzuliegen? Dabei machen die ja genau dasselbe beide. Dass es einen Unterschied gibt, wie männlich und weiblich gelesene Brüste betrachtet werden, das hat auch die Journalistin und Autorin Julia Fritsche schon früh bemerkt.
Also ich erinnere mich, dass meine Mutter mal im Freibad sagte, dass es, das muss in den 90ern gewesen sein, dass es früher mal liberaler war. Da habe ich gemerkt, aha, okay, also das unterliegt irgendwie offenbar so Schamvorstellungen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe mit Anke van de Weyer.
No. Oft ist der Nippel der Teil der Brust, an dem sich die ganze Diskussion dann entlädt. Ne? Ich meine, sonst wären ja auch nicht irgendwie so mikrokleine Bikini-Oberteile, die wirklich gerade mal so die Brustwarzen bedecken, am Strand kein Ding. Aber ohne diesen kleinen Stofffetzen ist es dann schon wieder eine Sache. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an Nipplegate. Bei der Halbzeitshow vom Super Bowl 2004, da hat Justin Timberlake bei den letzten Takten seines Songs Rock Your Body die rechte Brust von Sängerin Janet Jackson freigelegt. Seine Karriere, die ging danach richtig ab, ihre war im Arsch. Und auf Social Media? Da können die einen einfach so Fotos oben ohne posten und die anderen, die werden dafür gesperrt. Wann werden Nippel zum Politikum und warum? Das fragt sich Julia Fritsche in ihrem Buch Oben ohne. Und genau darauf schauen wir in dieser Episode. Es geht um Kleiderordnungen aus den 30ern, die die Bademode bis heute beeinflussen. Und auch um die Frage, ab wann wurde denn eigentlich unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Nippeln? Das war tatsächlich nicht immer so. Und dabei spielt das Thema Scham eine wichtige Rolle, sagt Julia. Und Scham ist so ganz grundsätzlich erstmal ein sehr menschliches Gefühl.
Also, dass wir Scham empfinden können, dieser körperliche Mechanismus, das gilt als angeboren. Also manche haben ja sogar vegetative Reaktionen wie Erröten oder den Blick senken oder den Kopf senken.
Oder dieser kalte Schweiß oder so.
Ja,
ne?
genau. Und auch klein machen, verschwinden wollen. Wofür wir uns aber schämen, das ist gesellschaftlich gemacht. Also schämen wir uns zum Beispiel für sanfte Gefühle oder für aggressive Gefühle oder schämen wir uns für Reichtum oder für Armut oder für eine Flugreise, wie bei Flugscham, oder schämen wir uns für den Urlaub auf Balkonien oder schämen wir uns für viel Sex oder schämen wir uns für wenig Sex. Und das letzte Beispiel zeigt schon, wir beschämen eben sehr geschlechtsspezifisch.
Aber wann war das mit diesem Körperscham so? Also dass zum Beispiel Frauen nicht mehr einfach oben ohne rumgelaufen sind?
Also nach der sogenannten Zivilisationstheorie von Norbert Elias haben wir Scham für Körperliches überhaupt, also generell Rülpsen, Furzen, Nacktheit, erst mit der Zivilisation entwickelt, also vor allem seit dem Mittelalter. Also durch dieses immer engere und verflochtenere Zusammenleben in Städten, wo wir unser Verhalten mehr auch untereinander abstimmen mussten. Und so im 14. und 15. Jahrhundert sind wir noch sehr unbefangen mit unseren Körpern umgegangen. In so Darstellungen aus der Zeit planschen auch alle Geschlechter nackt und ungezwungen in öffentlichen Badeanstalten. Auch private Schlafzimmer gab es nicht. Und eigentlich erst so mit der modernen Arbeitsteilung wurden so Haus und Hof getrennt, also Zuhause und Arbeitsplatz. Und dann bekam der Tag damit auch so einen privaten Raum und einen öffentlichen Raum oder private Zeiten und öffentliche Zeiten. Und wir haben dann immer mehr gelernt, unsere Affekte zu kontrollieren, also kurzfristige Launen, langfristigen gemeinsamen Zielen unterzuordnen. Und in der Folge tabuisierten wir auch körperliche Bedürfnisse und wir verfeinerten Tischmanieren, verfeinerten Kleiderordnungen. Und diese Zivilisierung, die vollzog sich üblicherweise erst in reicheren Klassen, weil die wollten sich so von Ärmeren abgrenzen. Und immer wenn die dann nachgezogen sind, haben die Reichen wieder ihre Sitten verfeinert. Und diese Sitten, die ja eigentlich äußerliche Zwänge sind, die verinnerlichen aber so sehr, dass wir dann, wenn jemand ausschert oder wir selber ausscheren, wir selbst Scham empfinden, also als ob das so was Innerliches wäre.
Das heißt, diese Sitten, die sind dann im Prinzip auch dazu da, die Gesellschaft in der Form aufrechtzuerhalten.
Ja, also gerade was die Körperscham angeht, handelt es sich auch laut Norbert Elias um wirklich eine gesellschaftlich gezüchtete Angst vor der sozialen Degradierung. Also wer da ausbricht, der wird praktisch beschämt. Und das kontrolliert natürlich Menschen oder ganze Menschengruppen, wie vor allem dann auch Frauen, für die besondere Körpernormen galten. Aber es heißt, Scham für etwas Körperliches, das ist praktisch historisch gewachsen und das ist veränderbar, das wandelt sich ständig.
Kann man was dazu sagen, ab wann so der weibliche Nippel in Anführungszeichen in Verruf geraten ist?
Also wenn wir jetzt mal ganz weit zurückgucken, dann sehen wir, dass eigentlich weltweit gesehen Nacktheit und auch Nacktheit obenrum vor allem in warmen Klimazonen normal waren. Dass dieser weibliche Körper so tabuisiert wurde, das liegt vor allem an den großen monotheistischen Weltreligionen, die sich verbreitet haben über Missionierung und Kolonialismus. Und in diesen Religionen gilt der weibliche Körper so als sündhaft und muss deswegen verhüllt werden. Und christliche Missionare zum Beispiel zwangen dann das Bedecken indigenen Völkern auf in den beiden Amerikas, in Afrika, Australien, den Pazifischen Inseln, wo eigentlich Barbusigkeit und Nacktheit generell bis dahin die Norm waren.
Wo bzw. wie wurde denn in Europa zum Beispiel die Brust früher offen getragen?
Also wann und wo man angefangen hat, Brüste zu bedecken, das kann man nicht total abschließend sagen, weil Kleiderregeln oft regional sind, kommunal und sehr vielfältig. Aber es gibt viele Anzeichen dafür, dass auch in den letzten Jahrhunderten in Europa Frauen durchaus oft obenrum nackt waren. Zum Beispiel britische Königinnen am Hofe im 17. Jahrhundert, also Mary die Erste, Mary die Zweite, Elizabeth die Erste. Und es gibt auch Studien dazu, dass sich die Bevölkerung, also ganz normale Frauen, das abgeguckt haben.
Also wie so ein Modetrend dann?
Ja, zum Beispiel populäre Medien der Zeit waren Balladenbücher, also so illustriert Songtexte, kann man sagen. Und da waren oft Frauen oben ohne abgebildet, aber in ganz vielfältigen Rollen. Also nicht anrüchig, sondern auch trauernde, fröhliche. Und das war durchaus gewöhnlich. Und es gibt auch immer wieder in der Geschichte Belege, dass auch Männer bedeckt sein mussten. Also zum Beispiel beim Baden. Baden als so eine Freizeitbeschäftigung kam überhaupt erst so im 18. Jahrhundert auf und dementsprechend auch Badeanzüge. Und anfangs gingen die Leute noch mit langer Kleidung ins Wasser. Das war unpraktisch und schwer und wog. Und später hatten die dann so immer knapper werdende Badeanzüge an, alle Geschlechter. Und das war noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts so. Als 1919 ein Foto von dem Reichskanzler Friedrich Ebert nur in Badehose, nicht im Badeanzug aufkam, war das ein totaler Skandal.
Oh my God.
Ja.
Da sind wir aber auch fast schon in einer Zeit, in der ein Erlass erlassen wurde, über den du auch in deinem Buch schreibst. Und der hat einen ganz lustigen Namen, und zwar Zwickelerlass. Und der Zwickel, der ist ja im Prinzip, man kennt das irgendwie von Strumpfhosen oder Leggings oder Unterhosen, so dieses Stück Stoff, was zwischen den Beinen ist. Ja. Ne? Das ist ja im Prinzip der Zwickel. Aber hinter diesem Erlass, da steckt die ja noch mehr, ne?
Genau, der regelte generell die Badekleidung und zwar Zentimeter genau. Also wie muss am Schulterblatt, wie viel Zentimeter dürfen da frei sein beim Badeanzug und so. Und Liberale und Frauenrechtlerinnen haben sich da ultra amüsiert damals, dass die Konservativen das wollten.
Wann war das nochmal?
Das war im Jahr 1932 und Liberale und Frauenrechtlerinnen haben sich darüber total amüsiert, wie das so zentimetergenau von den Konservativen geregelt werden sollte. Und neben dem Zwickel ging es eben auch um die Obenrumbekleidung. Und nach dem Zwickelerlass durften Männer oben ohne baden, wenn keine Kinder da sind, und Frauen aber nicht. Mhm. Die sollten Badeanzug tragen.
Aber wenn Kinder da sind, dann auch Männer oben mit?
Ja. Mhm. Und das war nicht zufällig ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung, also 1932, ein Jahr vor 1933, sondern das war schon in so einem faschistischen Zeitgeist, einem rechtskonservativen Zeitgeist, wo dezidiert für einen großen Raum wie Deutschland eine solche modische Geschlechtertrennung erklärt wurde. Und eigentlich unsere Bademode so ganz dezidiert zweigeteilt wurde.
Und dieser Zwickelerlass, der beeinflusst ja, wenn wir uns die Bademode angucken, die wir heute tragen, uns im Prinzip ja noch heute, oder?
Ja, das blieb dann über den Zweiten Weltkrieg so. Und erst so nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann in Frankreich an der Côte d'Azur ein paar Frauen angefangen, auch mal den Badeanzug runterzurollen oder dann später das Bikini-Oberteil abzulegen. In der DDR kam eh ab den 60ern eine starke Freikörperkultur auf. Da stellte sich das Thema nicht so. Und in Westdeutschland blieb es aber lange Zeit sehr prüde. Und erst dann die Frauenbewegung hat daran was geändert.
Ob dieser Zeitpunkt, den Julia da gerade beschrieben hat, genau der Punkt gewesen wäre, wo sich der Blick auf die weibliche Brust hätte ändern können, darauf schauen wir gleich auch noch. Erstmal gehen wir aber kurz mit Katrin an den FKK-Strand.
Tatsächlich habe ich einfach diese Erfahrung gemacht, dass ich beim FKK nicht das Gefühl hatte, ständig wegen meines Körpers so beäugt zu werden oder dass hinter meinem Rücken getuschelt wird, wie mir das so im Schwimmbad tatsächlich oft passiert. Und beim FKK habe ich mich das erste Mal beim Baden als dicker Mensch wirklich frei und unbeobachtet gefühlt.
Katrin hat die Erfahrung gemacht, wenn alle nackt sind, dann wird eben einfach gar nicht so viel geglotzt, ne? Weil in dem Moment ist dann eben Nacktheit die Norm. Und das war auch für ihr eigenes Körperbild total befreiend.
Das war für mich nämlich auch die große Erkenntnis, zu lernen, das Problem ist gar nicht mein Körper, sondern die Gesellschaft, in der ich mich befinde. Und im Schwimmbad oder am Strand haben wir halt oft, dass Menschen sehr gucken und selbst auch unsicher sind und das zum Beispiel auf andere Menschen auslagern. Im Schwimmbad haben wir ja auch viele Jugendliche, die natürlich selbst in einer sehr körperunsicheren Phase sind und sich quasi dadurch erleichtern, dass sie sich über andere lustig machen. Und beim FKK ist es eben ganz anders, weil da sind alle nackt und alle haben das auch gemeinsam, dass sie gerne nackt sind. Und da fällt einfach dieser Begutachtungsprozess oder diese Selbstunsicherheit, andere bewerten zu müssen, fällt dabei einfach weg.
Und neben der Tatsache, dass sie sich wohler und auch weniger bewertet fühlt, wenn sie an einem FKK-Strand ist, hat das Ganze tatsächlich auch noch einen unfreiwillig praktischen Aspekt, sagt Katrin. Sie findet nämlich tatsächlich gar nicht so einfach Bademode, weil sie relativ große Brüste hat.
Ich kann nicht einfach rausgehen in die Einkaufsstraße oder in irgendwelche Center und da nach Badeklamotten shoppen, sondern ich muss das dann schon online machen und selbst da wird es bei dieser Kombination große Größe und große Brüste, die ja auch irgendwie gehalten werden müssen, sehr, sehr schwierig und auch hier war dann natürlich FKK eine mega Erleichterung, denn man braucht einfach nichts, was man anziehen müsste.
Mit Katrin haben wir in unserem Deutschlandfunk Nova Podcast ab 21 gesprochen. Und wenn ihr da nochmal reinhören mögt, die Episode, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und in dieser Episode, da spricht auch der Transmann Eden darüber, wie es für ihn war, das erste Mal oben ohne baden zu gehen, nachdem er sich die Brüste hat entfernen lassen. Ja, und dann müssen wir jetzt vielleicht an dieser Stelle auch wenigstens nochmal kurz über den Punkt sprechen, dass diese Unterteilung, wer darf ohne Konsequenzen oben ohne rumlaufen, dass die Nicht-Binäre, Intermenschen oder Transmenschen entweder komplett ausschließt oder eben diese Menschen dazu zwingt, sich in Kategorien einzuordnen, in die sie gar nicht reinpassen. Und damit wird natürlich unheimlicher Stress verursacht, der einfach gar nicht da wäre, wenn wir Brüste einfach Brüste sein lassen würden. Julia hat ja eben auch schon darüber gesprochen, wie Frauen in den 60ern an der Côte d'Azur teilweise oben ohne rumgelaufen sind und über die 68er und die Frauenbewegung. Und da habe ich mich gefragt, ob wir an diesem Punkt nicht eigentlich die Chance gehabt hätten, das Ding zu drehen und dann im Prinzip die weibliche Brust zu entsexualisieren.
Ja, also in den 70er und 80er Jahren, da war es halt viel verbreiteter und in liberalen Milieus sogar üblich, also zum Beispiel bei meiner Mutter und ihren Freundinnen, dass auch sie und nicht nur die Männer oben ohne waren. Und das lag damals an der Frauenbewegung, die damals erstarkte. Also die wollten nicht nur gleiche Löhne und ökonomische Unabhängigkeit, sondern vor allem eben körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Und viele legten damals symbolisch und tatsächlich den BH ab oder auch das Bikini-Oberteil, weil das so ein Symbol der Unterdrückung war. Und da haben wir praktisch dieses Oben-ohne-Privileg, das seit den 30ern im deutschsprachigen Raum galt, dieses Oben-ohne-Privileg für Männer, das wurde damals in Frage gestellt.
Aber hat sich ja irgendwie nicht durchgesetzt, ne?
Nee, wir erleben seit den 90ern einen Backlash, beobachten viele. Diese starke Frauenbewegung damals in den 80ern, die störte Konservative und Rechte. Also viele Männer sahen ihre Privilegien flöten gehen und haben dann die Frauenbewegung so verhöhnt als hysterisch, dogmatisch und prüde. Also vielleicht kennst du dieses Bild imaginiert so in der lila Latzhose. Mhm. Und gleichzeitig kam damals aber auch eine neoliberale feministische Strömung auf, die setzte mehr so auf Karriere als auf Körperfragen. Und diese symbolischen Kämpfe wie um die Oben-ohne-Gleichheit oder auch diese Analysen wie das Private ist politisch, die galten immer mehr so als Retro. Und bildlich gesprochen kann man sagen, kommt dann der BH wieder dran und dazu die High Heels für den Aufstieg in die Führungsetage, der natürlich den wenigsten gelingt. Und letzter Punkt. Ab Mitte der 2000er richten sich dann auch explizit so antifeministische Kampagnen in ganz Europa gegen Sexualaufklärung, gegen die Ehe für alle, gegen die Rechte von queeren Menschen. Und seit den Nullern prägt uns auch immer mehr die Moral des Silicon Valley. Da sitzen, das wissen wir alle, mehrheitlich immer noch männliche Programmierer, die dafür sorgen, dass zum Beispiel bei Meta, also Instagram und Facebook, weibliche Nippel gelöscht werden und männliche nicht. Und hier lassen wir also über unsere Moral bestimmen von Experten für IT.
Das ist ja wie so eine Pendelbewegung, ne? Also, dass es irgendwie erst in die eine Richtung pendelt und dann irgendwie wieder, ja, es diese Gegenbewegung gibt. Und ich habe mich gefragt, an welcher Stelle wir jetzt gerade sind. Also, ob das Pendel vielleicht auch wieder eher zu einer Liberalität potenziell umschlägt. Weil irgendwie, wir haben einerseits Kim Kardashian, kann man jetzt auch drüber diskutieren, was sie so mit Körperbildern macht, aber die ja diese BHs zum Beispiel rausgebracht hat, wo Nippel quasi implementiert waren. Mhm. Ne? Die kennst du ja wahrscheinlich auch. Mhm. Die auch extra unter dünnen T-Shirts dann getragen werden können, damit das eben so aussieht, als hätte man irgendwie harte Nippel. Andererseits,
die wir immer haben.
Genau, es ist ja auch wieder ein bisschen Male Gaze und sowas. Andererseits diskutieren wir eben immer noch, immer wieder darüber, was man im öffentlichen Raum wie zeigen darf und ob das irgendwie ja sexuell ist, wenn man auf dem Spielplatz sitzt und die Brust draußen hängen hat als Frau. Stehen wir noch in dem Backlash oder gucken wir langsam nach vorne?
Also wir haben beides. Wir haben einerseits den Nipple-Bra von, welche Kardashian war das?
Das war Kim Kardashian. Ich kenne mich bei den Kardashians besser aus, als ich es eigentlich wollte.
Genau. Wir haben einerseits den Nipple-Bra von Kim Kardashian. Andererseits haben wir aber auch, was jetzt das Nippel-Abzeichnen unterm T-Shirt angeht, hatten wir Kritik an Carola Rakete, der Seenotretterin, die von italienischen Zeitungen beschämt wurde, weil sich die Nippel abzeichneten.
Als sie da im Gericht auch war, ne?
Mhm. Und auch jetzt im Wahlkampf trug sie Shirt ohne BH drunter. Wir hatten 2021 eine Lehrerin an einer deutschen Schule, die gerügt wurde, weil sie kein BH unterm T-Shirt anhatte. Also die war jetzt nicht mal oben ohne. Und zwar von der Gleichstellungsbeauftragten gerügt wurde für dieses Verhalten. Jennifer Aniston wird in einer Netflix-Show von dem Comedian Judd Apatow ja beschämt, weil sich vor 100 Jahren in der Serie Friends bei ihr die Nippel abgezeichnet haben. Und sie sagt so, ja, mein Gott, in einem Vogue-Interview, so sind halt meine Nippel. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich habe auch das Gefühl, für nichts kriege ich häufiger Werbung in sozialen Medien ausgespielt als für Nippelpatches.
Ja, wow.
Also diese Dinger, die man sich am besten dann auch noch in unterschiedlichen Hautfarben, damit man wirklich gar keinen Unterschied sehen kann, quasi auf die Nippel draufkleben kann, damit sich auch wirklich gar nichts mehr abzeichnet, ja. Diese Silikonteile und ja. Sowas.
Voll, also wir haben beides. Wir haben eben die Nippelbras von Kim Kardashian und die Nippelpatches, die alles platt machen sollen, die Brust so verhüllen sollen, Sargplatte drauf.
Wobei man bei diesem Nippel-BH kann man ja auch darüber diskutieren, ne, ob man nicht einfach irgendwie diesen BH überhaupt braucht, weil das ja auch wieder implementiert, ja, ich zeige Nippel, aber eben getunte Nippel, weil ja. Ich habe ja noch ein BH an, so, ne?
Ja, also die weibliche Brust muss nach wie vor in Szene gesetzt werden. Das ist ja auch das Widersprüchliche und Krude daran. Wir verhüllen ja nicht wirklich die weibliche Brust, sondern, also wir hängen uns ja nicht einen Kartoffelsack drüber, sondern wir setzen die ja in Szene auch mit dem Bikini und mit Rüschen dran und mit Glitzersteinchen dran und pushen die nach oben und so. Also sie muss halt immer bewusst in Szene gesetzt werden und etwas ganz Besonderes sein im Gegensatz zu dem Männernippel, der natürlich völlig banal ist und den wir einfach ignorieren und überhaupt nicht wahrnehmen. Also ich denke, wir haben zwei Bewegungen. Einerseits tatsächlich nach wie vor das Beschämen des weiblichen Körpers, wenn eine Person oben ohne geht und dieses oben ohne Privileg von Männern in Frage stellt. Andererseits haben wir auch so Bewegungen in den letzten Jahren wie oben ohne Flashmobs in deutschen Städten, Klagen von verschiedenen Frauen und nicht-binären Personen gegen diese Freibadregeln. Und ich denke, es ist offen. Aber gerade angesichts von starken rechten Bewegungen, wie wir sie gerade erleben, denen eine Geschlechterhierarchie ja total immanent ist, das ist ja zentral für deren Ideologie, ist es eigentlich wichtiger denn je, für die Freiheiten für alle Geschlechter gerade zu kämpfen, auch mit einer Abschaffung des oben ohne Privilegs für Männer.
Ich denke mir irgendwie bei diesem ganzen Thema voll oft so, boah, bitte einmal alle ganz kurz durchatmen. Weil es ist irgendwie am Ende des Tages ein Körperteil so, ne?
Ja.
Und ich gehe auch in die Sauna und da denke ich zum Beispiel gar nicht darüber nach.
Ja, ich auch. Ich finde, das ist auch so ein schönes Beispiel. Wer öfter in die Sauna geht, merkt so, ja, mein Gott, irgendwie, wenn ich das erste Mal gehe, so gucke ich halt noch die ganze Zeit irgendwie den Leuten auf die Brüste und zwischen die Beine und so. Aber wenn du dann öfter gehst oder so wie auch beim FKK, dann ist das total uninteressant und dann interessierst du dich doch mehr für den Roman, den du dabei hast. Ja? Oder die Insta-Story, die du dann gerade irgendwie checkst.
Insta-Story dann, aber bitte, bitte nur mit abgeklebter Kamera am Handy checken, ne? Da gibt es ja auch immer Regeln in der Sauna, wie man sich da mit dem Handy zu verhalten hat. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Mehr über das Oben ohne Privileg, über Gerichtsurteile und was der Male Gaze, der männliche Blick auf Brüste und auch Geld mit diesem ganzen Thema zu tun haben, das lest ihr, wenn ihr mögt, in Julia Fritsches Buch Oben ohne. Das ist vor kurzem bei Edition Nautilus erschienen und kostet 18 Euro. Und was wir uns, glaube ich, echt mal ganz gut noch einhämmern können, eine Brust, ne? Ist einfach ein Körperteil, wie jedes andere auch. Genauso wie ein Ellbogen, Schienbein oder Schulterblatt. Es ist einfach ein Teil unseres Körpers. Die Sexualisierung, die passiert von außen. Und ihr bekommt jetzt hier noch ein Liebestagebuch. Und zwar von Cleo. Bei der, da war in den letzten Monaten wirklich einiges los. Letztes Jahr, da hat sich Roman von ihr getrennt. Die beiden, die waren 10 Jahre zusammen. Erst monogam. Dann haben sie die Beziehung geöffnet, ja, und die Trennung, die übrigens nichts mit der offenen Beziehung zu tun hatte, die war ziemlich schmerzhaft. Aber da war dann ja noch der zweite Partner an Cleos Seite und der konnte sie ganz gut trösten und auch ablenken von der Trauer. Bis die beiden dann vor ein paar Wochen entschieden haben, das mit uns, das passt irgendwie nicht mehr. Und jetzt ist Cleo zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wirklich komplett Single. Wie sich das für sie anfühlt, das erzählt sie euch jetzt.
Das Gespräch war super kurz. Also wir haben, glaube ich, keine 10 Minuten so richtig miteinander gesprochen. Und dann war irgendwie alles schon klar und dann so, okay, ja. Natürlich war es auch ein bisschen emotional. Ich war traurig, dass es vorbei war. Es ist halt trotzdem ein Einschnitt. Und wir haben uns dann auch verabschiedet voneinander und ich wollte auch gerne so ein bisschen Zeit dann allein haben, ein bisschen Abstand von ihm bekommen. Habe auch geweint, aber ich habe auch viel Erleichterung gespürt, weil sich dieses Ende so angekündigt hat, dass ich auch die ganze Zeit unter so einem gewissen Druck stand irgendwie. Ich wollte halt klare Verhältnisse schaffen und irgendwie haben wir das zu lange ausgesessen. Ja, aber der Grundton war Freiheit. Freiheitsgefühl, Befreiung von einem Zustand, in dem ich nicht mehr sein wollte. Und das passte auch sehr gut zu dem restlichen Leben. Ich bin aktuell auf dem Weg raus aus meinem Erwerbsjob. Ich bin jetzt Single, das war ich seit 16 Jahren nicht. So richtig Single, so richtig. Da ist auch irgendwie nicht schon der Nächste oder die Nächste in der Schlange, die schon wartet und wo ich nur anrufen muss, um halt den Abend nicht alleine zu verbringen oder jemanden im Bett zu haben. So. Also so richtig Single. Und ja, das ist ein total neuer, leerer und freier Raum gerade. Da sind so viele offene Möglichkeiten. was ich auch im Begriff war zu tun. Ich war im Umzug, hatte eine neue Wohnung gefunden und auch geplant, da so Stück für Stück einzuziehen. Aber meine Reaktion nach dieser Trennung war dann, irgendwie ein paar Tage später, ich packe jetzt alle meine Boxen und ich mache diesen Umzug jetzt ganz allein am nächsten Tag, in einem Tag, und habe dann irgendwie alle meine Sachen zusammengepackt und in diese neue Wohnung getragen, in der es mir auch deutlich besser geht als in der alten, und hatte halt so richtig Lust, mein ganzes Leben zu nehmen und in ein neues Licht zu stellen und damit jetzt machen zu können, was ich alleine möchte und was mir gerade allein auch ein gutes Gefühl gibt. Und diese Phase ist, glaube ich, etwas, das eigentlich sehr viele Menschen am Anfang ihrer 30er schon erlebt haben und auch noch erleben. Also dieses Verändern von den äußeren Umständen, vielleicht Lebensraum, Partnerschaft, Job, dieses so alles neu machen wollen und dafür auch Entscheidungen treffen, die einem echt wehtun, aber die sich trotzdem richtig anfühlen. Und was ich jetzt merke, ist halt, dass ich auch die Trennung zu Roman jetzt nochmal ganz anders verarbeite, wo ich keine andere Beziehung führe und wo wirklich da niemand ist, der mich auch so romantisch, emotional ablenkt mit Positiven. Da ist viel, 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 viel Trauer noch. Da ist sehr viel Gefühl, das ich jetzt so Stück für Stück manchmal abends zulasse und wo ich noch sehr viel weine oder ja, mich auch so ein bisschen dazu in Stimmung bringe, um das mal rauszulassen über eine traurige Musik, die ich höre oder so. Und das tut echt gut. Also diesen Raum auch zu haben für Weinen, ohne dabei sich zurückzuhalten, schimpfen und es irgendwie auch rausschreien, was man gerade so fühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich vorher den Raum dazu hatte in dem Leben, das ich geführt habe. Jetzt ist es da und das können einem 1000 Leute vorher sagen, aber ich muss es selbst erleben, um zu merken, das hilft wirklich. Es geht mir besser und ich bin einfach so voller Tatendrang, jetzt neue Sachen zu tun und neue Hobbys anzufangen, neue Leute kennenzulernen und dann wahrscheinlich auch wieder mit Dating anzufangen irgendwann. Aber bisher genieße ich so Tag für Tag von meinem neuen Leben.
Ja, so anstrengend und traurig solche Phasen auch irgendwie manchmal sind, ne? Ich finde, da steckt auch wirklich, und das haben wir ja auch gerade bei Cleo gehört, immer sehr das Potenzial für große und dann am Ende auch gute Veränderungen drin. Und hier Thema Brüste nochmal kurz. Shandy, die hat vor ein paar Wochen auch schon mal eine Folge Eine Stunde Liebe zu Brüsten gemacht. Es ging dabei unter anderem um die Frage, warum Brüste so oft so doll im Fokus stehen. Hört da sehr, sehr gerne mal rein, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünsche habt, dann meldet euch wie immer gerne unter mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Meyer. Danke euch fürs Zuhören. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.